HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Joel Berger, Gastgeber Johanan Schelje, wortgewaltiger Landesrabbiner. So haben wir Sie genannt. In der Kurzfassung, ich habe noch geschrieben, Lehrer, Humanist, der Mann mit dem Hut. Da erschien bei Klöpfer und Meyer, das klingt sehr schwäbisch, 2012, und zwar im Monat Cheschwan 5773, eine Biografie, der Mann mit dem Hut. Sie haben jetzt keinen Hut auf, Joel Berger.
Nein, habe ich wegen der Kopfhörer abgelegt.
Haben Sie ein Käppchen auf?
Auch nicht, weil das passt nicht zum Kopfhörer.
Ist das jetzt eine gottlose Sendung?
Nein, keineswegs. Wie könnte es sein, wenn Sie schon dabei sind?
Joel Berger, erzählen Sie mir von Ihrem Elternhaus und den Traditionen, die Sie als Kind erlebt haben, weil als Kind ist ja alles selbstverständlich, was man zu Hause erlebt.
Mein Elternhaus, sowohl väterlich wie auch mütterlicherseits, war ein konservatives, orthodox-jüdisches Haus in Budapest. Zu jener Zeit war das eine Art Widerstand, nach dem Kriege insbesondere, gegenüber dem kommunistischen Terrorsystem.
Nach welchem Kriege?
Nach dem Zweiten Weltkrieg.
Geheiratet hatten Ihre Eltern ja 1927.
Ganz genau. Und das zwar in der orthodoxen Hauptsynagoge in der Kasinzigasse in Budapest.
Und wie muss ich mir Ihr Elternhaus vorstellen? Ihr Vater kommt immer wieder in der Biografie, der Mann mit dem Hut, in Ihrer Biografie, als starker, gläubiger Jude, als ein Vertreter des orthodoxen Judentums vor, der die Menschen nach humanistischen Kriterien beurteilt. Also wenn einer anderen Glaubens ist, dann guckt er sich trotzdem den Menschen an, um dann zu sagen, ja, mit dem kann mein Sohn durchaus Kontakt haben.
Ja, so einfach ist es nicht. In Budapest war das bis zur Nazizeit, also bis zum Jahre 1944, eine mehr oder weniger aufgeschlossene und offene Gesellschaft, wobei einige antijüdische Gesetze bereits in Kraft traten. Das heißt, was die Existenz der jüdischen Menschen betraf, war durch diese Gesetzgebung gehindert.
Wann erlebt Ihre Familie, wie Joel Berger, den Kriegseinbruch?
Sie wollten Bilder haben. Das erste Bild, das der Ministerpräsident Graf von Teleki, der übrigens ein führender, überzeugter Antisemit war, sich in den eigenen Kopf geschossen hat, weil der Reichsverweser an der Seite Hitlers angeordnet hat, Jugoslawien anzugreifen im Jahre 1939-40. Und Teleki war der Meinung, dass man hat mit Jugoslawien ein ewige Freundschaft und Nicht-Angriffspakt geschlossen und er als ungarischer adeliger Graf von Teleki könnte das nicht auf sich nehmen, diese Schande des Landes zu tragen. Er hat sich im Kopf geschossen, dass jemand, ein Regierungschef, sich in den Kopf schießt und Selbstmord begeht. Das war mir bildhaft realisiert worden. Und das war vielleicht der erste Mensch in meinem Leben, der Selbstmord beging, aus Überzeugung, aus ethische, moralische Bedenken her.
Mit dem Reichsverweser meinen Sie Miklós Horthy?
Genau.
Das zweite Bild?
Das zweite Bild ist, von allen Häusern hängen tiefe, lange, bis zu Boden liegende, schwarze Trauerflor. Und ich meine, für ein Kind im Jahre 1941, 4 Jahre alt, war das irgendwie schockierend. Und man hat mir gesagt, ja, der Sohn von den Reichsverweser ist mit seiner Maschine abgestürzt und das ganze Land trauert um diesen edlen Ritter.
Wer war das jetzt, der abgestürzt ist?
Der abgestürzt ist, das war der Stefan Horthy,
sein Sohn?
Der ausersehen war, sein Nachfolger zu sein.
Aha, ja. Dann werden aber die männlichen erwachsenen Mitglieder der Familie, der Großvater, der Vater, zur Zwangsarbeit abkommandiert.
Ja, der Großvater nicht mehr, der war schwer asthmakrank, er lag bei uns im Bett. Und der Vater war in der Tat einberufen. Im Rahmen der ungarischen Honvéd-Armee war für Juden von 16 bis 60 Jahre ein sogenannter Arbeitsdienst eingerichtet durch selbstständige, authentische ungarische Gesetzgebung. Da haben die Deutschen, Hitler oder niemand, sich da reingemischt. Das gab's nur in Ungarn. Für die damaligen Gebiete Ungarns, Ungarn ist damals vergrößert worden durch die Wiener Entscheide, durch 38, 39 und 40, mit einem Teil Siebenbürgens und mit einem großen Teil der Slowakei. Und diese sogenannte heimgekehrten Gebiete, womit man den Trianon-Friedensvertrag korrigieren wollte.
Wo die Ungarn sehr viele Gebiete verloren haben.
Ja, wobei diese Verluste...
Im Ersten Weltkrieg.
Ja, nach dem Ersten Weltkrieg. Wobei es diese Verluste nicht ohne eigene Schuld gewesen sind. Sie haben sich in diesen Gebieten so benommen, dass an und für sich kann ich das nur gerecht empfinden. Ferner muss ich hinzufügen, es ist persönlich vielleicht, dass wäre Hitler nicht auf die Idee gekommen, zum Beispiel Siebenbürgen, Großwardein, Klausenburg und die Gebiete rundherum, also Nordsiebenbürgen nach Ungarn zurückzugeben, wäre meine Familie nicht nach Auschwitz deportiert und wären nicht etwa 40 Familienmitglieder hingerichtet und ermordet.
Sie haben immer wieder geschrieben, dass Sie den Antisemitismus der Bevölkerung von Budapest, über die Götz Ali schreibt, dass Sie sich bereichert haben.
Richtig.
An dem Hab und Gut jüdischer Menschen und dass der Neid Sie da beflügelt habe, die Pfeilkreuzler, die dann aufgestiegenen zu Macht gekommenen Menschen. Sie haben immer wieder geschrieben, dass Sie den Antisemitismus für älter, stärker, im Volk verwurzelter halten als in Deutschland. Können Sie mir das erklären?
Selbstverständlich. Die Ungarn haben nach dem Ersten Weltkrieg, wenn Sie wollen, nach Trianon, diese intensive antisemitische Einstellung, was zusätzlich zu ihrer früheren rassistischen Einstellung kam, noch intensivieren können und alles in die Schuhe der Juden geschoben. Weil alle Juden waren reich, alle besitzen die Reichtümer, die arme Ungarn nicht. Land und Reichtum gehören Juden. Außerdem kam dazu, dass sie von den Universitäten die wesentlichen und wichtigen Positionen von den Nichtjuden wegnehmen. Dafür hat Horthy dann nach dem Ersten Weltkrieg im Jahre 1919, 1920 die erste rassistische Gesetzgebung in Europa gegen Juden eingeführt, der sogenannte Numerus Clausus. Dieser Numerus Clausus war eine Festlegung, dass Juden nur begrenzte Zahl an die Universitäten zugelassen werden können, wobei dann die faschistische, rassistische Studentenverbindungen auch das nicht zugelassen haben, weil sie diejenigen Juden, die real, legitim im Rahmen des Gesetzes aufgenommen wurden, aus den Universitäten blutig rausgeprügelt haben. Das heißt, dass für mich, dass diese rassistische, antijüdische, antisemitische, minderheitenfeindliche Gesinnung bereits in Ungarn im 20. Jahrhundert vorhanden war. In weniger oder geringerer Form war das schon Ende des 19. Jahrhunderts, weil Ungarn war das Land, wo zum ersten Mal in Europa eine antisemitische Partei gegründet, gewählt und dann im Parlament zu Wort kam.
Sie beschreiben mir jetzt ein Land, in dem ein großer Teil der Bevölkerung den mythischen Gestalten des Königreiches Ungarn vor den vielen Niederlagen nachhängt und alle Unbill der Welt den, in Deutschland würde man sagen, Ausländern, den Fremden, den Menschen anlastet, die man dann als nicht zu Ungarn gehörig definiert.
Das ist vollkommen richtig. Und da die Juden übertrieben patriotisch, übertrieben eine Dankbarkeit der Magyaren gegenüber für die bürgerliche Emanzipation im Jahre 1867 oder davor noch während der Revolution 1848 empfunden haben und sich majorisieren ließen, besonders die liberalen Juden. Orthodoxe Juden haben ihr Glauben und ihre Sprache beibehalten. Aus dem Grunde, da sie Patrioten waren, Ungarn und die freiheitliche, ritterliche ungarische Nation in der Tat geliebt haben, es war für mich stets unbegreiflich bis zum heutigen Tage. Ich werde nie vergessen, sie sagten, Bilder soll ich schildern. Ein Bild in der jüdischen Schule im Herbst 1943, wo wir eingeschult waren aus der Leopoldstadt, da kam zu meinem Staunen, als Erste, was ich gesehen habe in der Klasse, das Bild von Rittmeister Nikolaus von Horthy, über den wir von Haus aus gewusst haben, dass ein Mördergeselle war, dass im Jahre 1919 nach der Räterepublik sogenannten weißen Terror eingeführt habe und unzählige Juden ermordet hatte. Dass so ein Mann hängt in der jüdischen Schulklasse, das, glaube ich, beweist irgendwie, wie in meinen Augen schon als Kind, wie krank diese Vaterlandsliebe war. Dann ferner jeder Tag begann, wie damals üblich, mit einem Tagesgebet in der Schule. Wir haben nicht mit dem hebräischen Gebet, üblichen Gebet, angefangen, sondern mit dem berühmten ungarischsprachigen Bekenntnis zu Ungarn. Ich glaube an einen Gott, ich glaube an einem Vaterland, ich glaube an die Auferstehung Ungarns. Bumm. Die Auferstehung Ungarns nach dem Trianon, was ihnen zugefügt wurde.
Joel Berger, wie hat sich nach dem Krieg dieses Bewusstsein der überlebenden Ungarn, da steckt natürlich auch die Frage drin, wie haben sie überlebt, aber eine große Frage für eine kleine Sendung. Wie hat sich nach dem Krieg nach 1945 das Bewusstsein verändert? Die AVH, die ungarische Stasi, war ja in einer Foltervilla, und ein Teil der Pfeilkreuzler, der Kollaborateure der Nazis in Budapest. Wie hat sich das Bewusstsein verändert? Vielleicht ist da ein Bild eben die Villa, in der die ungarische Stasi nachher residiert hat, die aber zugleich vorher eine Stätte der Geheimpolizei der Pfeilkreuzler gewesen ist.
Richtig. Diese Gebäude, das Gebäude, das ja die beiden beherbergt hatte, ist auch für die Gesinnung der nichtjüdischen Ungarn erklärbar, macht die Sache erklärbar. Diejenigen, die gestern noch faschistische Mordgesellen waren, Pfeilkreuzer waren, sind sozusagen ohne Übergang in die demokratische, sogar in die kommunistische Partei aufgenommen und dort ihre Arbeit fortgesetzt. Jetzt unter anderen Vorzeichen. Juden, haben ihre Gesinnung oder ihr Bewusstsein anders geändert als die Ungarn. Die Ungarn, die immer so ein Sklavenvolk, will ich nicht sagen, aber immer so Untergeordnete von Österreich und dann Deutschland waren, sind jetzt untergeordnet der sowjetischen Herrschaft geworden. Und Juden haben erstens vielleicht diejenigen, die gesagt haben, ja, wir müssen dieses neue System unterstützen. Die Russen haben uns schließlich befreit, das Leben wieder zurückgegeben. Und das, was sie jetzt vorhaben, die Änderung, die Demokratisierung, das Sozialistischwerden von Ungarn, das muss auch unsere Sache sein. Das waren diejenigen Juden, die bereits vor dem Kriege assimiliert waren und in einer Art liberale Juden waren und nicht die gesetzestreue orthodoxe Juden oder das jüdische Leben geführt haben. Die orthodoxe Juden waren zunächst abwartend. Sie haben zunächst nicht leicht verkraftet, dass ihre Familie ermordet wurde, dass sie allein geblieben sind, ohne Existenz, ohne ihre Geschäfte, Fabriken oder Arbeitsplätze und haben versucht, irgendwie sich zurechtzufinden. Viele aber haben gleichzeitig sofort nach 1945 nach dem Ausland orientiert und versuchten auszuwandern. Solange es nicht legitimiert war, haben sie versucht, illegal über die Grenze zu kommen.
Sie sprechen da auch gleichzeitig von sich?
Von mir selbst auch, aber ich kam später dazu. Ich muss dazu Folgendes sagen. Meine selige Mutter hat eine wunderschöne Wohnung für uns eingerichtet. Bis mein Vater aus Bergen-Belsen wieder um Theresienstadt wieder heimkehrte, das war Sommer 1945, hat sie die Wohnung wieder in Ordnung gebracht. Die zerschossene Möbel und Wände reparieren lassen, was ja damals in der Elend und Not keine Kleinigkeit war. Und sie hing an diese Wohnung und sie konnte sich nicht vorstellen, irgendwie alles dazulassen und auszuwandern, obwohl mein Vater selig dafür sofort bereit war. Er hat sofort erkannt, dass hier für einen Juden, einen gesetzestreuen Juden, keine Zukunft, keine Entfaltungsmöglichkeit geben wird. Insbesondere nachdem sein Geschäft auch verstaatlicht wurde, hing er in die Luft. Eine Anstellung bei einer staatlichen Firma konnte er nicht annehmen, sonst wäre ihm die Einhaltung der Schabbatgebote, Feiertage und so weiter nicht möglich. Also hat versucht, irgendwie halb legal oder halb illegal zu lavieren.
Jetzt spielen wir eine Musik. Und welche Musik spielen wir jetzt?
Also eigentlich würde ich sagen, sollen wir passend von Emmerich Kallmann, ein jüdischer Komponist aus Ungarn auf dem Plattensee geboren, die Csárdás-Fürstin Duett spielen.
Grenzen, rote Rosen, wilde Tänze, leicht grusen, schar das Weiße süß und wahr. Unverlässlich schöne Feier, die stand nicht auf, als sie mich fand. Immer habe einen weißen Schleier, ach, die Wut, diese
Thank you.
Das war das Duett von Edwin und Silvia aus der Czardasch-Fürstin von Franz Lehr auf Wunsch von Joel Berger, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johannan Schellje. Wir haben uns mit dem Faschismus in Ungarn auseinandergesetzt. Sie haben versucht, auszureisen nach Deutschland. Warum ausgerechnet nach Deutschland? Und sind dann in einer wilden Zeit in Deutschland angekommen. Erzählen Sie.
Versucht habe ich auszureisen im Rahmen oder im Laufe der Revolution.
Von 1956.
56, wo auch ziemlich intensive antisemitische, antijüdische Stimmen und Pogromdrohungen auch stattfanden. Und ich wollte einfach weg, trotzdem, dass ich bereits an der Universität angenommen wurde, wollte ich von dort weg und vielleicht erst mal nach Israel. Und dann hat es die Zeit so gebracht, dass die Russen, wohlgemerkt, die russische Armeeangehörige, mich zweimal an der österreichischen Grenze verhaftet haben und wurde ich nach Budapest zurückgeschickt und eingesperrt. Diese Zeit im Stadtgefängnis, im Zentralgefängnis, hat interessante Erlebnisse, Erfahrungen und Begegnungen gebracht. Wir waren in einer Zelle mit 4 einbetonierten Betten, 30 Menschen zusammen. Das erinnerte mich an die Ghettozeit in unserer Wohnung, wo ebenfalls zwischen 30 und 40 Leute eingepfercht waren. Aber unter diesen 30 Leute waren frühere, namhafte, für mich interessante kommunistische Intellektuelle. Schriftsteller, Rechtsanwälte, Redakteure, mit denen in der für mich als 18-Jährige belebende Diskussionen stattfanden. Und ich konnte nicht verstehen, dass eine solche hervorragende, übrigens jüdische Schriftsteller wie Stefan Örsi selbst im Gefängnis sich als letzter ehrlicher, redlicher Kommunist gegeben hatte. Und er war Schüler von Georg Lukács, von den Philosophen. Die beiden, wenn ich ihnen Gehör schenken wollte, musste ich glauben, dass die waren die letzten redlichen, ehrlichen Kommunisten. Und der Kadar ist nur ein Volksverräter, aber die sind die echten Sozialisten. Und ich konnte das mit meiner jugendlichen Frechheit und Rüzpe nicht ohne Lachen und lächerlich machen annehmen. Selbstverständlich ein so begabter und anerkannter Schriftsteller wie Örsi hat das mir nie verziehen. Und ich habe ihm immer vorgeworfen, aber du hast die Gedichte zu Stalins und Rakoschis Geburtstag, die Huldigungen dieser Menschen, die allesamt nur Verbrecher waren.
Haben diese ernsthaften Diskussionen dann dazu geführt, dass Sie ins Rabbinerseminar 1957 gehen und Ihr Rabbinerdiplom ebenso wie Geschichte und Pädagogik studieren?
Ja, das hat wesentlich dazu beigetragen. Auf zwei Ebenen. Auf der ersten Ebene, das mich überzeugt hat, dass jener dialektische Materialismus, die Sie als Staatsideologie verkündet haben, null und nichtig ist. Zweitens, es war mein einziger Weg, mich auf eine freieren Ebene zu verwirklichen, wo das Judentum sich auf eine Ebene zurückgezogen hat, wo mit sich selbst, mit der jüdischen Wissenschaften, mit der jüdischen Gelehrsamkeit beschäftigt, das hat uns eine begrenzte Freiheit und Freizügigkeit gewährt. Da hat sich die terroristische kommunistische Diktatur vorläufig nicht eingemischt, solange wir nicht den Namen Israel erwähnt haben und keinerlei sogenannte zionistische Gedanken geführt hätten. Aber wie gesagt, diese begrenzte Freiheit durch namhafte, anerkannte jüdische Gelehrte im Rabbinerseminar hat mir sehr viel gegeben. Und ich verdanke Ihnen, meinen Lehrern, den Professor Scheiber, den Professor Richtmann und allen anderen sehr viel, dass ich mich auf diese Weise sogar in der freien Welt verwirklichen konnte.
Ist das das Paradox der Orthodoxie, was ja auch auf spiritueller Ebene immer wieder zitiert wird, wenn orthodoxe Jüdinnen und Juden sagen, diese Struktur gibt mir einen Freiraum, den mir ein Leben ohne die jüdische Orthodoxie, ohne das Brauchtum, ohne das Judentum mit seiner Geschichte und mit seiner Auseinandersetzung, die den ganzen Tag und das ganze Jahr durchwirkt, nicht geben würde?
Da stimme ich Ihnen zu. In der Tat, dieses Rabbinerseminar hat, so unglaublich es auch heute klingen mag, eine starke, traditionsbewusste, sozusagen orthodoxe Stimmung gehabt. Die Studenten, die Schüler waren noch aus orthodoxen Häusern, die sich keine liberale oder Reformänderungen sich vorstellen konnten. Und selbst die Professoren waren in diesem Geiste, und in diesem Geiste haben sie das Haus geführt.
Jetzt müssen wir ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten, weil unter Orthodoxie verstehen Nichtjuden Männer in schwarzen langen Mänteln mit einem breitkrempigen Hut und einem langen Bart und langen Schläfenlocken.
Also das war im Seminar nicht der Fall. Selbstverständlich gingen alle stets behütet, also mit Hut,
Kopf, warum?
Kopfbedeckung, aus Überzeugung. Das war, wenn ich das zu einer politischen oder religiösen Richtung binden möchte, da würde ich das mit der Mizrahi, mit der religiösen Zionisten verbinden. Die gehörten alle zu dieser Richtung und waren selbstverständlich auch sehr zionistisch. Sie haben die hebräische Sprache, die moderne hebräische Sprache, geübt, was ja nicht legitim war, weil das als Zionismus galt. Aber die waren streng traditionsgebunden und heute würde man sie überall als orthodox bezeichnen.
Joel Berger, Sie reisen aus, 1968, Studentenrebellion in Deutschland, Pariser Mai, nach Deutschland. Also warum nicht nach Israel, warum nicht nach Amerika, warum ausgerechnet in das Land, das so viele jüdische Menschen ermordet hat, in das Land der Shoah?
Auch das versuche ich Ihnen klarzumachen. Das ist keineswegs leicht und einfach. Erstens, ich wollte erstmal von Ungarn, von Budapest nicht sehr weit kommen, weil ich wollte die Möglichkeiten eruieren, meine Eltern aus Budapest zu retten und sie nachkommen zu lassen. Und das hat etwa 2-3 Jahre Arbeit gedauert, harte Arbeit. In den Gemeinden in Deutschland hat mir niemand so recht dazu verhelfen können, wie kann ich meinen Eltern eine Ausreisegenehmigung, ein Pass, ein Visa und die Übersiedlungsmöglichkeit ermöglichen. Wir wollten uns nicht etwa voneinander so trennen. Schließlich blieben wir zu dritt. Mein Vater, meine Mutter und ich von der ganzen großen Familie der Vorkriegszeit. Und daher als einziges Kind, als einziger Sohn, wollte ich meine Eltern nicht verlieren und wollte ich ihnen stets die Hoffnung geben, dass sie mir nachkommen können und ich hier dafür für sie sorgen kann. Und dafür gab es nur in Deutschland die Möglichkeit.
Sie haben es auch geschafft.
Ja, ich habe die Eltern nach 2,5 Jahren nachkommen lassen. Sie sind auch ausgewandert und das ist so eine typische ungarische Schmankerl. Sie mussten die Wohnung, die sie am Donauufer hatten, mit Blick auf die Margareteninsel, auf die Budaer Berge, mussten sie preisgeben und dafür haben sie die Ausreisegenehmigung bekommen. Und so kamen sie mir nach und wir haben die Familie wieder vereint in Deutschland. Und wie ich Rabbinerleben in Deutschland geführt habe, waren sie stets in meiner Nähe. habe ich in Düsseldorf gearbeitet, wohnten die in Dortmund, wo sie sehr schön aufgenommen wurden und ihnen durch eine kleine winzige Wohnung auch die Existenzmöglichkeit gegeben wurde. Ferner, meine Mutter hat auch glücklicherweise auch die Papiere und Belege, die sie belegt haben, dass sie damals 1938 widerrechtlich von Daimler-Benz entlassen wurde. Diese Papiere haben wir eingereicht und ich muss sagen, Daimler hat sich sehr generös gezeigt. Sie haben eine monatliche Rente auch denen zubewilligt, was ihnen die Existenzmöglichkeit gegeben hatte.
Sie haben, es ist natürlich jetzt wieder ein ganz großes Kapitel, große Frage für eine kleine Sendung. Sie haben wenige Namen genannt in den vielen Kapiteln Ihrer etwa 400-seitigen Autobiografie, in der man kaum einen Satz streichen kann, weil da wenig Schmonzes drin steht und ganz viele Fakten, ganz viele Erlebnisse. Ein Name in der Autobiografie, der Mann mit dem Hut, ist Fritz Bloch, ein deutscher Rabbiner.
Richtig. Fritz Bloch, selig, war mein Vorgänger in Stuttgart. Zu Fritz Bloch muss ich Folgendes sagen: seine deutsche orthodoxe Rabbiner, der vor dem Kriege in Aschaffenburg Rabbiner war, und seine Eltern waren, glaube ich, Weinhändler in München, und er war ein großer Weinfachmann, und aber ein großer Gelehrter, also wirklich eine universale Gelehrte, nicht nur im jüdischen, sondern auch in weltlichen Wissenschaften. Und Fritz Bloch wurde dadurch geprägt, dass seine Eltern vor dem Kriege ihn in der Mirar Yeshiva geschickt haben, in einen litauischen Yeshiva. Also er hat für Ostjuden an und für sich wenig übrig gehabt. Er hat wahrscheinlich wenig gute Erfahrungen mit ihnen gemacht. Aber er war ein ausgezeichneter Gelehrter, Redner und ein wirklich vielseitiger Mann, der aber für Stuttgart, für die Stuttgarter Gemeinde am falschen Platz sah, weil die Stuttgarter Gemeinde bestand damals mehrheitlich aus Ostjuden, aus Überlebenden vom KZ und Überlebenden von verschiedenen Konzentrationslager, die ostjüdische Kultur, die ostjüdische Orthodoxie, die jiddische Sprache geprägt hatte. Und das war für Rabbiner Bloch selig nicht gerade ideal. Er hat sich nicht wohl gefühlt in Stuttgart und er lebte auch alleine hier. Seine Frau, merkwürdig, blieb in Israel, sie war Ärztin und blieb in Israel, habt öfters den Mann besucht, aber Fritz Bloch lebte allein in Stuttgart und verkehrte eigentlich mit wenig Gemeindemitglieder.
Joel Berger, in der Bundesrepublik angekommen, 1968, Sie gehen dann 81 nach Stuttgart, wenn ich mich nicht irre. Wie werden Sie empfangen? Wie fühlen Sie sich? Als Jude unter Nichtjuden, als Ungar unter Deutschen?
Das ist ein zweiseitiges Schwert. Empfangen wurde ich überhaupt nicht. Derjenige, der Geschäftsführer der Stuttgarter Gemeinde, Hermann Wolach, mit dem meine Eltern sich anfreundeten, hat mir eine Möglichkeit gegeben, kurzweilig sich hier umzuschauen, umzuhören und einen erste Anstellung anzunehmen. Diese erste Anstellung war in Regensburg an der Donau. Dort wurde ich Lehrer der Kinder der Gemeinde. Rabbiner wurde ich dort nicht, der alte Rabbiner noch war da, noch in Regensburg in Amt und Stellung, aber nicht mehr lange, und ich war ein Jahr lang, es war ein geschenktes Jahr. Und wenn Sie auch das verdeutlichen, dass dies die erste große Koalition in Deutschland, also die überschwingliche und überhitzte Konjunktur in Deutschland gehabt. Ein Wohlstand, den ich meinem Leben nicht mal vorstellen konnte. Und ein Land, wo auch in Bayern, in Regensburg, eine liberale Stimmung herrschte, wurde ich von jedem Menschen auf der Straße oder in diesem Haus, wo ich gewohnt habe, sehr freundlich aufgenommen. Und die Menschen haben sehr freundlich, sehr positiv darauf reagiert, dass ich aus Ungarn flüchtete. Dann, was die jüdische Gemeinschaft betrifft, sie brauchten mich. Sie brauchten einen Lehrer, der ihre Kinder deutschsprachig und auf selbstverständlich Hebräisch die Kenntnisse beibringen kann, die ein jüdischer Junge in Deutschland nötig hat. Das heißt, vom ersten Augenblick an in Deutschland habe ich unterrichtet. Das habe ich auch in Stuttgart getan, wo wir zu meiner Zeit beinahe 200 Schüler und Schülerinnen hatten. Und ich habe stets großen Wert auf die Unterrichtstätigkeit gelegt.
Andere Menschen, Rabbiner Joel Berger, würde ich fragen, woher Sie diese Chuzpe nehmen, aber bei Ihnen ist es ja eher eine Gelassenheit, eine unverdrossene Liebe zu, ich würde sagen, zu einem Kaktus. Also ein Humanismus, der in Deutschland, der Humanismus eines Juden, eines jüdischen Landesrabbiners, der nicht nachlässt, nicht aufgibt, voller Herzenswärme und Humor, immer weiter und immer wieder die Vermittlungsarbeit aufnimmt, anderen Menschen, vielleicht auch feindlichen Menschen, tendenziell einer feindlichen Umwelt, das Judentum nahezubringen. Woher kommt diese Kraft, da nicht aufzugeben und nicht den Humor zu verlieren, zu verzweifeln und zu sagen, gut, ich gehe jetzt nach Israel oder ich gehe nach Bnei Brak, das ist noch einfacher, da bin ich von meinesgleichen umzingelt und muss nicht mehr vermitteln.
Also dieser Drang nach Vermittlung, nach Lehren und Lernen, es war eine bipolare Angelegenheit, weil ich musste selber mich im Deutschen vertiefen, noch weiterbilden und selbstverständlich auch die aktuelle Sprachebene des Landes zu erklimmen. Und aus diesem Grunde war Regensburg für mich ideal. Ich habe die Überzeugung, dass ich habe überlebt und ich habe das Überleben als Geschenk, als Gabe Gottes betrachtet. Und diese Gabe musste ich irgendwie honorieren, wäre schlicht und einfach und sehr populistisch. Aber ich musste für diese Gabe etwas leisten, um zu beweisen, dass ich Gottes Güte gegenüber nicht undankbar bleibe. Klingt vielleicht für Sie pathetisch, aber ernst gemeint.
Jetzt spielen wir eine Musik.
Ja.
Und welche?
Wir spielen vielleicht die Musik vom Lehar. Franz Lehar. Dieses Lied erinnert mich an meinen Vater, der auch vor dem Kriege das gerne gesungen hat, hat eine schöne Stimme gehabt, eine gebildete Stimme. Dein ist mein ganzes Herz. Und das widme ich auch heute meine Frau, die gerne mir hilft und sehr gekonnt hilft und mein Mentorin ist in vielen Angelegenheiten.
Dein ist mein ganzes Herz.
Richtig, Lea.
So wie die Blume weg, wenn sie nicht küsst der Sonnenschein. Dein ist mein schönstes Lied, weil es allein aus der Liebe erblüht. Sag mir noch paar
Das war das Lied von Franz Leha, Dein ist mein ganzes Herz, aus der Operette Land des Lächelns. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Joel Berger. Gastgeber Johann Schelljem. Ich habe jetzt hier auf diesem Schreibtisch im Studio noch zwei Bücher von Ihnen stehen. Eines, was man bestimmt gerne verschenkt, mit Rabbiner Joel Berger durch das jüdische Jahr. Es folgt den Tora-Lesungen. Und ein anderes, was für mich noch viel spannender ist, das heißt Gesetz, Ritus, Brauch, Einblicke in jüdische Lebenswelten. Herausgegeben alle beide vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Joel Berger, was sind die häufigsten Fragen an Sie? Was werden Sie gefragt?
Ich habe darüber auch einen Aufsatz geschrieben, was fragt man in der Synagoge? Und habe ich so die häufigsten, grotesken Fragen gestellt. Warum glauben die Juden nicht an Jesus? Schließlich war Jesus auch ein Jude. Am Anfang, 68, und da sehe ich die Änderungen in der Gesinnung der Fragenden. Früher hat man gefragt, wieso haben sie Jesus gekreuzigt? Es waren lange, mühselige Antworten darauf zu geben, dass Juden gar nicht in der Lage gewesen wären, juristisch Jesus zu kreuzigen. Jesus war von den Römern gekreuzigt worden, auf eine römische Hinrichtungsart. Und das war kein jüdisches Werk. Aber ich konnte damit nicht immer Erfolg haben. Was fragt man noch? Sagen Sie, ist der Schabbat noch bei Ihnen heute immer noch so streng? Da frage ich, sag, wieso noch? Was hat sich geändert?
Welche Rolle sehen Sie als orthodoxer Rabbiner für jüdische Frauen im Gottesdienst?
Schauen Sie, jüdische Frauen, bei uns herrscht eine Aufteilung der Aufgaben. Jüdische Frauen haben ihre Aufgaben nicht im oder mit dem Gottesdienst. Die jüdische Frau hat ihre Aufgabe zuerst einmal bei der Erziehung ihrer Kinder, bei der jüdischen Erziehung ihrer Kinder, bei der Wohltätigkeit zu üben und mit allen möglichen Menschen offenherzig zu sein, ein jüdisches Haus zu führen im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist nicht Kinder, Küche, Kirche, sondern das jüdische Haus hat eine Atmosphäre. Das Haus hat uns 2000 Jahre gepflegt, genährt und erhalten. Und das ist das Werk der jüdischen Frau. Der Talmud sagt an einer Stelle, der Geist des Judentums hat die jüdische Frau. Und ich werde häufig gefragt, in den morgendlichen Benediktionen, gibt es eine Benediktion, Herr, ich danke dir, dass ich nicht als Frau geboren wurde. Das ist nicht frauenfeindlich, im Gegenteil. Das beweist, wie schwach der Mensch ist, der Mann ist, der sich dazu bekennt, ich hätte diese Aufgabe als Frau nicht erfüllen können und diese Stärke, körperliche, geistige, seelische Stärke nicht entwickeln können. Das ist eine Eulogie an die Frau, zusammen Freitagabend mit dem Eshet Chayil, mit den Schlussversen des Mishlei-Predigerbuches, und die wir Freitagabend singen, wo wird eine Epos, eine Hymne über die jüdische Frau gesungen.
Vielleicht kommen wir mit diesen Bildern der unverdrossen, optimistischen Haltung, dem Humanismus dieses Joel Berger, der so viel hat erleben müssen und hat so viel erleben dürfen, näher. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für Ihren Besuch im Studio, im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schelljem. Und wir geleiten unsere Hörerinnen und Hörer mit einer Chasanut, mit einem geistlichen, synagogalen Gesang, aus der Sendung hinaus. Worum geht es da?
Sie hören da ein Lied von David Werdiger. Gott hab ihn selig, er ist 2014 gestorben, aber einer der großartigsten Künstler, der osteuropäische Chasanut gewesen. Und er spielt ein Lied, das ja meiner Meinung nach zum Ausklang dieser Sendung passt. Hu ose gedolot. Er macht großartige Wundertaten. Das ist auf den lieben Gott gemünzt.
Das ist der Schirm, der nicht nur Joel Berger beschützt und ihm den Elan verleiht seit 1937. positiv in die Welt zu schauen. Danke, dass Sie im Studio waren. Gastgeber Yochanan Shelyem, Ad Mea Vesrim.